Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert.
Janosch Egerer beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Auch ich darf mich vorstellen. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Janosch Egerer. Ich studiere hier an der Zeppelin-Universität, für die, die mich nicht kennen, im jetzt letzten Semester. Und ich freue mich, Ihnen sozusagen die Ergebnisse meines Humboldt-Projektes vorzustellen. Das ist sozusagen die Forschungsarbeit, die ich in dem letzten Jahr hier an der Zeppelin-Uni gemeinsam mit Herrn Professor Preilowski am Hugo-Eckner-Labor, die Leute, die hier an dem Vortrag vorhin schon mal da waren, Herr Preilowski hat das kurz vorgestellt, durchgeführt habe. Der Titel meiner Arbeit, Unconscious Emotional Arousal Affects Recall, The Case of Combined Picture and Text Warning Labels on Cigarette Packs. Wie es zu diesem Thema kam, dazu gleich mehr. Hier unten steht es noch, A Neuropsychological Approach Using EDA and Eye Tracking. Ich werde auf die beiden Methoden gleich nochmal genauer eingehen. Aber EDA, schon mal vorweggenommen, steht für Electrodermal Activation, besser bekannt auch im Deutschen unter Hautwiderstands- bzw. Hautleitfähigkeitsmessung. Ausgangspunkt meines Projektes war eine Arbeit, die im Jahre 2010 von einigen ehemaligen Studenten hier an der Uni durchgeführt wurde. Und zwar haben diese Studentinnen damals herausgefunden, dass sozusagen unbewusste emotionale Erregung einen Einfluss auf die Gedächtnisleistung hat. Diese unbewusste emotionale Erregung haben sie eben mit EDA gemessen. Und sie haben außerdem herausgefunden, dass EDA ein besserer Indikator für Recall ist, also für sozusagen die Erinnerungsleistung, als die subjektive emotionale Bewertung der in diesem Fall Werbeanzeigen waren damals bei dieser Studie die Stimuli. Allerdings muss man dazu sagen, dass es einige Limitationen bei dieser sehr kleinen Studie auch gab. Man sieht das hier, es war nur ein N von 8 Leuten. Zum Beispiel war auch das Intervall zwischen der Präsentation der Stimuli und dem letztendlichen Recall sehr kurz. Klar, es war ein Laborexperiment, da hat man immer das Problem der externen Validität. Und am wichtigsten für mein Projekt war aber vor allen Dingen hier unten dieser Punkt, nämlich die, sage ich mal, quasi zufällige Auswahl an Stimulusmaterial. Man hat dort einfach verschiedene Werbeanzeigen verglichen. Und wir haben uns weil noch eine andere Studentin mich unterstützt hat bei dem Projekt, wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man sozusagen dieses Experiment verbessern, wie kann man diese Limitationen beheben und welche Stimuli könnte man denn anstattdessen, statt Werbung benutzen. Und so kam es zu nämlich diesen Stimuli hier. Ich weiß nicht, einige von Ihnen werden es vielleicht auch den Medien entnommen haben. Relativ genau vor einem Jahr hat die EU beschlossen, dass ab 2016 auch in Deutschland bzw. einfach in allen Mitgliedstaaten diese kombinierten Bild- und Textwarnhinweise auf Zigarettenschachteln eingeführt werden. Diese Richtlinie der EU umfasst noch wesentlich mehr Punkte, aber das war sozusagen für uns wichtig. Und so kam es dazu, dass wir dann gesagt haben, okay, nehmen wir doch diese Warnhinweise als Stimuli. Warum? Klar, nicht nur Aktualitätsbezug, Praxisrelevanz, sondern auch im Gegensatz zu der Originalstudie irgendwie inhaltlich vergleichbar. Man hat, vorausgesetzt, man macht das nicht mit echten Marken, diesen Brand-Image-Effekt zum Beispiel raus. Und das Interessante ist auch, dass sozusagen die sowohl aus einer Bildkomponente wie auch aus einer Textkomponente bestehen, sodass man da sozusagen nochmal im Recall unterscheiden konnte. Letztendlich habe ich mich dann theoretisch mit den folgenden, sage ich mal, in den folgenden Feldern bewegt. Zunächst einmal, wie gesagt, hier Forschung zur Wirksamkeit von diesen Warnhinweisen in der Praxis, also was hilft nicht, Text versus Bild, wie müssen die Sachen platziert werden etc. Dann zweitens eine mehr psychologische Perspektive, das heißt sozusagen Modelle und Erklärungsansätze, wie denn diese Furchtappelle aus psychologischer oder kognitiver Sicht überhaupt erklärt werden können. und letztendlich dann eben die methodische Perspektive, EDA und Eye-Tracking. Welche Potenziale haben diese Methoden und was wurde mit diesen Methoden auch in der Vergangenheit schon in Bezug eben auf dieses Themenfeld hier gemacht? Ich beginne jetzt ganz kurz hier bei dem Punkt oben. Für die Leute, die es nicht wissen, EDA, Electrodermal Activation, was versteht man darunter? Die Methode beschreibt sozusagen ein kurzzeitiges Absinken der elektrischen Leitfähigkeit oder des elektrischen Leitfähigkeitswiderstandes der Haut. Warum? Durch eben affektive, emotionale Reaktionen kommt es zu einem Anstieg des sympathischen Tonus und dadurch zu einer vermehrten Schweißsekretion in der Hand. Das heißt, die Leitfähigkeit der Haut steigt sozusagen für einen kurzen Moment und das kann man mit dieser Methode messen. Das Tolle eben dabei ist, dass man sozusagen psychophysiologische Reaktionen oder Zusammenhänge objektivieren kann, weil sie sozusagen unbewusst passieren. Das wird so gemessen, da werden zwei Elektroden hier an den Spitzen der Finger befestigt und dann eben diese Kurven aufgezeichnet, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Das sieht ungefähr so aus. Sozusagen über die Zeit hinweg hat eben die Haut einen, sage ich mal, tonischen Hautwiderstand. Und hier sieht man jetzt, wenn ich hier jetzt eben mit einem Stimulus eine Reaktion hervorrufe, kommt es zu einem Anstieg der Hautleitfähigkeit, die dann eben wieder sinkt. Und das ist das, was ich mit der EDA messen kann. Eye-Tracking, das wird wahrscheinlich von Ihnen, das werden Sie eher kennen. Das ist tatsächlich dieses stationäre Gerät, das wir hier im Hugo-Eckner-Labor haben und mit dem ich auch gearbeitet habe. Was macht so ein Eye-Tracker? Oder es gibt dort verschiedene Arten, aber so einer ist so ein sogenannter Video-Based Eye-Tracker. Wenn Sie schon mal jemandem wirklich tief in die Augen gesehen haben, dann sehen Sie, dass sozusagen das Auge Licht reflektiert. Und diese Eigenschaft macht sich so ein Video-Based Eye-Tracker zunutze. Da ist sozusagen eine Kamera drin, die sich in der Regel zwei Punkte, zum Beispiel die Reflexion auf der Kornea und der Pupille sozusagen rauspickt, die identifiziert und dann anhand dieser, wenn ich meine Augen bewege, verändert sich sozusagen der Abstand zwischen diesen Reflexionen und anhand dessen kann ich eben Augenbewegungen messen. Auch hier nochmal, wie ist das tatsächlich, wie sieht das dann aus? Letztendlich unterscheidet man bei Augenbewegungen immer zwischen sogenannten Saccaden und Fixationen. Und wenn ich jetzt eben bestimmte Stimuli präsentiere, dann definiere ich sogenannte Areas of Interest, also woran bin ich interessiert, und messe dann sozusagen einfach die Zeit, in dem Fall diese vier Fixations inklusive der Saccades, in der die Augen in diesem Feld verweilen. Das Ganze nennt sich dann Dwell Time und ist in der Regel ausgedrückt in Sekunden. Das zum Methodischen. Auf die praktischen Erkenntnisse möchte ich gar nicht lange eingehen, nur diese eine Folie. Es ist nämlich interessant, dass es hier eine gewisse Widersprüchlichkeit in den Ergebnissen tatsächlich gibt. In der Regel ist sich die Literatur schon einig, dass sozusagen je stärker so ein Warnhinweis auf einer Zigarettenpackung ist, desto wirksamer ist auch dieser Hinweis. Aber es gibt eben auch genau gegenteilige Beobachtungen, und zwar, dass diese sehr, sehr starken Bilder in diesem Fall nämlich genau zum Gegenteil führen, nämlich zu Reaktanz, Vermeidungsverhalten bis hin zu tatsächlich, vor allen Dingen bei Rauchern ist das der Fall, die sagen, okay, das stimmt sowieso alles nicht und reagieren dann auf solche Warnhinweise tatsächlich mit einem höheren Rauchverhalten sogar, Entschuldigung. Das ist also das interessante Takeaway aus diesem Bereich. Kommen wir zu den psychologischen Erklärungsansätzen. Ich möchte hier ganz kurz so ein typisches Modell vorstellen, wie solche Furchtappelle erklärt werden. Das ist die sogenannte Protection Motivation Theory. Und die besagt, dass wenn jetzt ein Individuum mit so einem Warnhinweis konfrontiert ist, im Prinzip zwei Prozesse parallel ablaufen. Nämlich einmal die Bewertung der Gefahr, beziehungsweise die Bewertung der Bedrohung und zweitens die Bewertung der Bewältigung. Muss ich das vorstellen? Also ich kriege jetzt so einen Warnhinweis, da steht drauf, Raucher sterben früher oder sowas. Dann überlegt man sich erstmal, okay, wie schwer ist sozusagen diese Bedrohung überhaupt und inwiefern, das ist dieser Punkt, bin ich davon betroffen. Davon zieht man sozusagen die, wie heißt es offiziell, Belohnung für fehlangepasste Reaktionen ab. Also natürlich, wenn ich aufhöre zu rauchen, oder Rauchen an sich ist ja für Rauchen eine Belohnung. Das muss ich davon abziehen und bewerte so dann letztendlich die die Bedrohung und dann wird mit so einem Warnhinweis ja auch immer noch ein Lösungsvorschlag vorgeschlagen. Da muss ich dann wiederum gucken, okay, wie wirksam ist diese Reaktion und bin ich überhaupt in der Lage, diesen Lösungsvorschlag durchzuführen? Das ist hier dieser Punkt Self-Efficacy und davon wiederum muss ich abziehen, die Kosten, in Anführungszeichen, die mit dieser Handlung verbunden sind. Also Rauchen aufzuhören ist ja in der Regel für Raucher mit einem Entzug verbunden. Das sind in diesem Fall Kosten und letztendlich werden dann diese beiden Prozesse abgewogen und es kommt dann zur Verhaltensänderung oder eben auch nicht. Interessant ist aber auch hier, dass sozusagen aus psychologischer Sicht es auch hier eine gewisse Ambivalenz gibt im Bezug auf die Verarbeitung von negativen emotionalen Ereignissen. Es gibt auf der einen Seite die Theorie, dass emotionale Ereignisse im Vergleich zu positiven oder neutralen Ereignissen besser erinnert werden. Das sind die sogenannten Tunnel Memories. Wahrscheinlich kennt jeder so das Beispiel 11. September. Jeder weiß, wo man war, als man diese Nachrichten gehört hat. Das wäre so ein klassisches Tunnel Memory. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Erkenntnisse, die sozusagen zeigen, dass negative Ereignisse eher unterdrückt bzw. vergessen werden. Auch dazu würden einem wahrscheinlich noch gute Beispiele auch aus dem persönlichen Alltag einfallen. Genau, also auch hier diese Ambivalenz. Letztendlich aus diesen ganzen Erkenntnissen entstand dann die übergeordnete Forschungsfrage und die lautete wie folgt. Can EDA and eye tracking help to better understand how combined picture and text health warnings on cigarette packs affect recall and potential avoidance behavior through emotional arousal? Um das zu untersuchen, haben wir sozusagen zwei Experimente, wenn man so möchte, durchgeführt. Einmal einen Pre-Test und einmal ein Main-Experiment. Die würde ich jetzt gerne noch kurz vorstellen. Ich habe es am Anfang nicht gesagt, sollte es irgendwelche Fragen geben, sind Sie logischerweise herzlich eingeladen, einfach auch zwischenzufragen. Genau, den Pre-Test haben wir aus zwei Gründen durchgeführt. Und zwar erstens wollten wir sozusagen diese Warnhinweise, dazu muss ich noch sagen, wir haben mit den offiziellen EU-Warnhinweisen, die es schon gibt, gearbeitet und haben zusätzlich noch australische Warnhinweise in unsere Studie mit hineingenommen, weil die sozusagen nochmal als besonders drastisch gelten im Vergleich zu den europäischen. Sie kennen die europäischen bildlichen Warnhinweise in der Regel nicht aus Deutschland, weil die hier sozusagen noch nicht gibt. Aber es gibt einen offiziellen Katalog und es ist bis heute den EU-Mitgliedstaaten freigestellt, ob sie diese Bilder abdrucken wollen oder nicht. In England zum Beispiel gibt es diese Bilder schon, auch in Dänemark und in noch einigen anderen Ländern. Genau, also Purpose Number One für den Pre-Test war sozusagen ein Ranking der Bilder zu erstellen, um überhaupt erstmal rauszufinden, welche Bilder denn am schockierendsten sind und welche eher nicht schockierend sind. Und daraus, und das war Purpose Number Zwei, wollten wir dann sozusagen die Stimuli für die Hauptstudie identifizieren. Entsprechend haben wir eine Hypothese für den Pre-Test gebildet, und zwar diese hier. Pictorial warning labels differ significantly with regard to evoked shock. Wir sind einfach davon ausgegangen, dass Bild ist nicht gleich Bild, sondern es gibt da eben erhebliche Unterschiede in der abschreckenden Wirkung dieser Bilder. Wie haben wir diese Bilder geratet? Beziehungsweise nicht wir haben sie geratet, sondern unsere Probanden haben sie geratet. Wir haben das durchgeführt in drei Marketingkursen hier an der Uni. Und das System war einfach eigentlich ganz einfach. Es gibt hier, basierend auf dem IAPS, das ist das International Effective Picture System, so ein Rating-Verfahren. Und das besagt sozusagen, dass jeder emotionale Zustand anhand von drei Dimensionen charakterisiert werden kann. Und zwar Valence, also die Valenz, dann Arousal, Erregung und Dominance. So sehen diese Skalen aus und wir haben einfach den Probanden in der Präsentation die Bilder gezeigt und sie mussten jedes Bild anhand dieser drei Dimensionen bewerten. Ja? Endete letztendlich immer in so einer Neuner-Skala, zum Beispiel hier von Low, also sozusagen niedriger Valenz, also schlechte Laune bis gute Laune, gar nicht erregt, hoch erregt und ich fühle mich sehr eingeschüchtert beziehungsweise ich fühle mich sehr dominant, also macht mir nichts aus. Der Pre-Test sah wie folgt aus. Es gab sozusagen immer eine Preparation Slide. Machen Sie sich bereit, um das nächste Bild zu bewerten. Dann hatten die Probanden 12 Sekunden Zeit, das Bild zu bewerten und dann kam das nächste Bild. Hier oben sehen Sie es nochmal, wir hatten 12 australische Bilder, dann den kompletten europäischen Katalog, 36 europäische Bilder und haben zusätzlich noch 12 positive Bilder aus dem IAPS-Katalog inkludiert, damit sozusagen nicht nur negative Bilder bewertet werden müssen, sondern die komplette Range abgedeckt wird. Und letztendlich danach noch einen kurzen Demographics-Questionnaire. Wir hatten insgesamt 41 Probanden, wir sehen das hier, 25 männliche, 16 weibliche Teilnehmer. Klar, wir haben das hier an der Uni durchgeführt, Average Age 21,4 Jahre. Und hier nochmal was zu dem Rauchverhalten. Was kam bei dem Ergebnis raus? Was wir als erstes gemacht haben, ist, wie es auch sozusagen der IAPS-Katalog im Original macht, ist die ganzen Bilder in einem sogenannten Effective Space darzustellen, nämlich anhand der zwei Dimensionen Arousal und Valence, Dominance, erst einmal ausgeblendet. Und hier sieht man jetzt ganz schön diese Boomerang- oder typisch boomerangförmige Verteilung der Bilder. Und wenn man sich das mal anguckt, die IAPS-Bilder, das sind hier diese Kreuze, also die positiven Bilder, die wurden tatsächlich hier im oberen Bereich gerankt. Zu den Skalen nochmal ganz kurz. In diesem Fall ist je niedriger die Zahl, desto negativer. Ja? Und man sieht dann hier, wenn man sich ab hier geht es dann los mit den Warnhinweisen. Man sieht auch ganz deutlich, dass die australischen Bilder, nämlich hier diese Dreiecke, nochmal insgesamt deutlich negativer bewertet wurden als die europäischen Bilder. Das erstmal so eine visuelle Analyse. Auch hier sieht man nochmal jetzt nur für die EU-Bilder und die australischen Bilder sozusagen diesen linearen Zusammenhang zwischen den zwei Dimensionen Arousal und Valence. Das Ziel letztendlich war aber ein komplettes Shock-Ranking, wie wir es genannt haben, zu erstellen. Und das haben wir so gemacht, indem wir einfach für jedes Bild sozusagen die drei Dimensionen aufaddiert haben zu einem neuen Wert, nämlich diesem hier, Schock. Und so konnten wir dann letztendlich von allen 48 Bildern ein Ranking erstellen. Und das ist jetzt hier mal ein Beispiel für die High Shock Category. Also wir haben uns insbesondere dann für die Main Study auch die 5 schockierendsten Bilder angeschaut, die 5 mittelmäßig geranktesten und dann die 5 ganz am Ende des Rankings. Und das wäre hier zum Beispiel das High Shock Ranking. Ich möchte Ihnen natürlich die Bilder nicht vorenthalten. Das wären jetzt zum Beispiel die 5 schockierendsten Bilder. Sie sehen hier, dass 3 von den sehr schockierenden Bildern aus dem australischen Bilderkatalog zum Beispiel kommen. Das war noch deutlicher, wenn man sich die Top 10 angeschaut haben. Da waren 7 von den 10 schockierendsten Bildern aus dem australischen. Im Vergleich dazu hier die in der Mitte gerankten, also relativ indifferent, man sieht schon einen relativ deutlichen Unterschied. Auch hier zum Beispiel, dass sehr ähnliche Bilder tatsächlich im Ranking auch direkt nebeneinander auftauchten. Und das hier die 5 am wenigsten schockierenden Bilder. Auch hier wieder, das sind diese Bilder, Rauchen lässt ihre Haut altern. Auch wieder direkt nebeneinander gerankt, interessanterweise. Wir haben den Leuten bei dem Pre-Test aber wirklich nur die Bilder gezeigt, ohne die Texte. Ja? Zusammenfassend lässt sich also sagen, die Shock-Rankings waren tatsächlich sehr, sehr verschieden von 9,82 bis 20,93 für das am wenigsten schockierende Bild. Diese drei Schock-Kategorien, die wir gebildet haben, unterschieden sich auch signifikant voneinander. Und ich habe es auch gerade schon gesagt, australische Bilder im Mittel deutlich schockierender. Frauen haben die Bilder generell auch als schockierender bewertet und auch Raucher haben interessanterweise die Bilder als schockierender bewertet als Nichtraucher. Kurzum, unsere Hypothese, dass es tatsächlich große Unterschiede gibt, konnte bestätigt werden. So, kommen wir zum Hauptexperiment. Warum haben wir das jetzt durchgeführt? Da gab es letztendlich drei Gründe für. Erstens, wie ich es am Anfang gesagt habe, ging es uns jetzt vor allen Dingen darum, sozusagen das Potenzial von EDA und Eye-Tracking als Indikatoren für Recall zu testen. Ja? Zweitens wollten wir vergleichen, wie es auch die Originalstudie gemacht hat, zwischen EDA, also der unbewussten emotionalen Erregung und der subjektiven emotionalen Bewertung. Und drittens, dann natürlich konkret für den Fall Zigarettenschachteln, wollten wir sozusagen den Zusammenhang zwischen emotionaler Erregung und Recall wirklich spezifisch für Warnhinweise untersuchen. Wir haben letztendlich für das Main Experiment drei Hypothesen gebildet. Die erste: EDA is an adequate predictor for image recall. Wir haben also unterschieden zwischen Image und Text Recall. Dementsprechend die zweite Hypothese: EDA is an adequate predictor for text recall. Und basierend auf der Originalstudie von diesen, die ich am Anfang vorgestellt habe, EDA is a better predictor, mit Leerzeichen natürlich, for recall than self-reported emotionality. Im Gegensatz zum Pretest haben wir jetzt bei dem Hauptexperiment tatsächliche Zigarettenschachteln präsentiert, also sowohl Text als auch Bilder. Und dabei haben wir uns im Design an diesen offiziellen Vorschlägen orientiert, die von der, das ist hier so ein Blueprint, den die EU schon vorgestellt hat. Und man kann sich das so vorstellen, das war sozusagen am Ende das, wie wir die Stimuli designt haben. Wir haben also die Bilder aus dem Pretest genommen, 15 Stück, 5 sehr schockierende, 5 nicht so schockierende und 5 überhaupt nicht schockierende, haben dann entsprechend die Texte dazu oben auf die Packung sozusagen gemacht und hier unten noch so ein fiktives Brand-Logo. Und als viertes Design-Element noch hier in der Mitte diese Hilfe-Hotline. Wir haben außerdem die Stimuli so designt, sage ich mal, wie man das hier sieht, dass rechts und links bzw. um die Zigarettenschachtel genug Platz war, um theoretisch wegzugucken, weil wir auch erwartet hatten, dass es eventuell Vermeidungsverhalten gibt. Das also unsere Hauptexperiment-Stimuli. Das Ganze, der Versuch war so aufgebaut, Sie können sich das denken, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, sozusagen die Leute erstmal zu verkabeln und den Eye-Tracker zu kalibrieren und so weiter. Das hat erstmal einen kleinen Moment gedauert. Dann, während der kombinierten EDA- und Eye-Tracking-Studie, saßen die Probanden eben an diesem Eye-Tracker. Parallel hatten sie hier dieses EDA an den Fingern und haben auf dem Bildschirm vor sich nacheinander diese Packungen gesehen. Und es war immer so, dass es erstmal ein Blank gab, dann ein Fixationskreuz, wie es üblich ist bei solchen Eye-Tracking-Studien, und dann den Stimulus, jeweils für 10 Sekunden, das mal 15. Danach haben wir die Leute sozusagen entkabelt, haben ihnen eine 10 Minuten Pause gegönnt und danach haben sie einen Fragebogen bekommen, wo sie als erstes einen Open Recall-Task vollführen mussten. Also wurden sie abgefragt, an welche Bilder erinnern sie sich, an welche Texte erinnern sie sich. Und danach mussten sie die einzelnen Warnhinweise dann nochmal subjektiv bewerten. Das ist dann also unsere andere Variable, Self-Reported Emotionality. Wir hatten bei dem Hauptexperiment 20 Participants, natürlich immer noch nicht viel, aber schon mal mehr als doppelt so viel als 8. Fast 50-50 Männer, Frauen. Auch hier natürlich das Durchschnittsalter relativ gering, 21,6 Jahre, 4 Raucher, 5 Gelegenheitsraucher und 11 Nichtraucher. Jetzt, wie muss man sich die Datenanalyse vorstellen? Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, damit das nicht so im leeren Raum steht. Zunächst mal für die EDA. So sah das aus. Das ist jetzt so ein Ausschnitt von einem Proband. Sie sehen das hier unten, die Zeit. Und was wir sozusagen gemessen haben, war nicht nur EDA, also der Hautwiderstand, sondern parallel, als Kontrolle quasi auch noch die Atmung. Die Probanden hatten so einen Gurt um die Brust, wo sozusagen die Atmung kontrolliert wurde. Warum? Um gegebenenfalls Artefakte später zu identifizieren. Das hier unten können Sie ignorieren. Da hätte man theoretisch noch die Heart Rate, glaube ich, messen können. Der Kanal war aber leer. Das ist einfach nur Rauschen. Und hier oben sieht man jetzt, diese kleinen Häkchen da oben sind sogenannte Trigger, die uns markiert haben, in welchen Zeiträumen Bilder gezeigt wurden. Und wenn man sich das mal anguckt, zum Beispiel, wo haben wir denn hier so gleich am Anfang, dieser Zeitraum wäre sozusagen ein Stimulus, also 10 Sekunden. Und man sieht hier jetzt sozusagen den EDA-Ausschlag. Dann kommt hier die Pause, das Blank. Und dann hier in diesem zweiten Abschnitt, das ist der Ausschlag für das nächste Bild, etc. Das ist, da komme ich später nochmal dazu, nicht immer ganz eindeutig zu identifizieren. Und wichtig ist es eben auch gewesen, ich habe es kurz schon mal erwähnt, sogenannte Artefakte aus dem Datenset rauszunehmen. Zum Beispiel dieser hier hinten, ein sehr hoher Ausschlag, sieht man schon, ist relativ untypisch. Sowas passiert zum Beispiel, wenn die Probanden sich nur kurz bewegen oder husten oder reden oder ich als Experimentator sozusagen gehustet habe. Das hatten wir alles im Protokoll festgehalten und wurde später aus der Analyse rausgenommen. Eye-Tracking, da muss man sich das so vorstellen, wir haben im Prinzip verschiedene AOIs, also Areas of Interest, definiert. Den Text, das Bild, die Marke und diese Hotline. Und dann eben in Sekunden am Ende dann Daten bekommen, wie lange die Probanden in jeder dieser AOIs verweilt haben. Abgesehen davon kann man sich natürlich auch die Augenbewegungen noch visuell anschauen. Das hier so ein typisches Heatmaps heißt diese Visualisierung. Ein Beispiel, man sieht hier zum Beispiel sehr stark, welche Rolle Gesichter in solchen Bildern spielen. Hier zum Beispiel zwei Gesichter auf diesem australischen Warnhinweis und wie lange das Bild im Vergleich auch zum Text zum Beispiel angeschaut wurde oder die Marke. Eine andere Alternative sind sogenannte AOI Sequence Charts. Ich habe das hier auch nochmal kurz mitgebracht, weil man da ganz gut so sieht, wie sich die Probanden typischerweise so eine Zigarettenschachtel anschauen. Sie können das wahrscheinlich nicht lesen. Das hier ist sozusagen Bild, das ist Text, das ist Marke und das ist Hilfe. Und man sieht hier ganz deutlich, dass der Blick in der Regel immer erstmal zum Bild ging, dann zum Text und dann zurück zum Bild. Und eben hier Hilfe und auch Marke immer nur sehr, sehr kurz angeschaut wurden. Das ist also so ein typisches Blickverhalten der Augenbewegung. Kommen wir letztendlich auch hier zu den Ergebnissen. Was haben wir herausgefunden? Als erstes haben wir herausgefunden, man sieht das hier, EDA und Picture Recall, dass je stärker EDA war, desto besser wurde das Bild erinnert tatsächlich. Dasselbe war aber nicht der Fall für Text Recall. Es gab hier keine Korrelation zwischen EDA und Text Recall. Zweitens, auch je stärker die subjektive emotionale Bewertung des Bildes, desto besser wurde das Bild erinnert. Und auch genau hier, wie bei der EDA, ein Zusammenhang zwischen Self-Reported Emotionality und Text gab es nicht. Was heißt das für unsere Hypothesen letztendlich? Ich konzentriere mich jetzt nur mal auf diese drei hier, die wir tatsächlich hatten. Ja, wir konnten herausfinden, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen EDA und Image Recall gibt. Das war aber nicht der Fall für Text Recall. Also EDA is not an adequate predictor for Text Recall. Und auch unsere dritte Hypothese konnten wir nicht bestätigen, weil wir gesehen haben, dass sowohl EDA als auch die Self-Reported Emotionality deutlich, deutlich gleichwertige Indikatoren für Image Recall waren. Ja? Komme ich jetzt zu den letzten Ergebnissen. Dann haben wir uns die Eye-Tracking-Daten natürlich noch angeschaut. Man sieht hier Mean Picture Dwell Time, also wie lange haben die Leute sich die Bilder angeschaut, jeweils hier auf der X-Achse. Auch hier ein positiver linearer Zusammenhang zwischen Picture Dwell Time und Mean EDA, also je länger sich die Leute ein Bild angeguckt haben, desto höher war die unbewusste emotionale Erregung. Und auch je länger sich die Leute ein Bild angeschaut haben, desto besser wurde das Bild erinnert. Interessant ist das, wenn man sich das jetzt für den Text anguckt. Da haben wir nämlich herausgefunden, dass je länger sich die Leute einen Text angeschaut haben, desto niedriger war die EDA und je länger sich die Probanden einen Text angeschaut haben, desto schlechter wurde der Text tatsächlich erinnert. Was schließen wir daraus? Wir haben als erstes mal gesehen, dass die Leute sich sozusagen über die Bank hinweg sehr viel länger die Bilder angeschaut haben als die Texte. Wir konnten ganz klar jetzt durch das Eye-Tracking die Quelle der emotionalen, der Erregung identifizieren, nämlich die Bilder, nicht der Text. Und wir haben auch gesehen, dass sozusagen nicht die Radikalität des Bildes, sondern eher die Länge der Textmessage bzw. der Inhalt der Textmessage dafür verantwortlich ist, wie lange sich die Leute das Bild angucken. Also auch hier konnten wir kein Vermeidungsverhalten feststellen. Ich sage jetzt noch, habe noch zwei Folien zur Diskussion, dann bin ich fertig. Hier einmal kann man jetzt natürlich die Ergebnisse diskutieren. Wie gesagt, wir haben tatsächlich, das bezieht sich jetzt nochmal auf den Pre-Test, herausgefunden, dass dass sozusagen die abschreckende Wirkung sehr verschieden ist bei den ganzen Bildern. Das muss man natürlich berücksichtigen, dass wir uns nur Bilder angeschaut haben. Logischerweise haben manche Bilder, wie diese sehr schockierenden, eine sehr hohe Aussagekraft, auch ohne den Text. Andere Bilder sind erstmal relativ nichtssagend ohne den Text. Insgesamt haben wir auch gesehen, dass alle Bilder relativ niedrige Arousal-Bewertungen hatten. Also hier ist auf jeden Fall noch Potenzial bei den Bildern da. Und wir haben auch gesehen, dass es keinen Unterschied in den Bewertungen zwischen Männern und Frauen zum Beispiel bei Bildern gab, die sich auf Kinder oder so schönheitsgerichtete Geschichten bezogen. Contribution to existing research. Das Besondere sozusagen an unserer Studie war, dass wir die EU-Picked-Bilder tatsächlich nur anhand des Evoked Shock gerankt haben. Normal gucken sich solche Studien immer die komplette Wirksamkeit dieser Bilder an. Neu war auch, dass wir sie in internationalen Vergleich gestellt haben mit den australischen Bildern, ja, und die Methodik sozusagen unterstützt haben. Und ich möchte es jetzt nicht zu lang machen. Drei Sätze noch hierzu. Wie gesagt, Contribution to existing research, die Hypothesen hatte ich schon vorgestellt. Wichtigstes Ergebnis unserer Arbeit war eben tatsächlich, dass wir die Methodik der EDA, also die psychophysiologische Messmethode, validieren konnten als ein zumindest zusätzlichen Indikator für Image Recall. Dieses Setting mit Image und Text hat uns auch geholfen, noch stärker zu differenzieren eben zwischen Image und Text Recall. Diese Vermutung, dass es eventuell einen nicht-linearen Zusammenhang gibt zwischen Evoked Shock und Recall, hat sich nicht bestätigt. Also es konnte kein Vermeidungsverhalten entdeckt werden, genauso wenig wie no evidence for particular warnings being too shocking to remember. Das war es im Prinzip. Natürlich hatte auch unsere Studie einige Limitationen. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen, falls das jemanden interessiert. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, falls es eventuell noch Fragen tatsächlich dazu gibt. Dankeschön.
Sie hörten
Janosch Egerer beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.